your engine.
Die Formel 1 gastiert in Monaco und Pitwalk-Reporterin Inga Stracke ist live vor Ort im Fürstentum. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Möglicherweise wackelt die Vormachtstellung von Max Verstappen gleich beim nächsten Grand Prix, beim Saisonhöhepunkt im Fürstentum von Monte Carlo. Die technischen Voraussetzungen sprechen schwer dafür, dass Ferrari und auch McLaren wiederum nach den Hacken der bislang überlegenen Red Bull schnappen können. Warum das so ist, das erfahrt ihr gleich im großen Expertentalk zur Formel 1 mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Darin geht es dann auch darum, wie die Zukunft von Carlos Sainz aussehen könnte und warum es dort seit Monaco eine höchst spektakuläre Wende auf dem Fahrerkarussell geben könnte. Formel 1 Reporterin mit Yachten im Hintergrund, das kann nur eines bedeuten, Monaco an diesem Wochenende. Und unsere Formel 1 Reporterin Inga Stracke mittendrin, hast du schon mal einen Blick in die Boxengasse werfen können, Inga? Hast du schon mal geschaut, wie es aussieht und was die Autos so alles an extra Geflügel aufgetragen haben?
Das übliche extra Geflügel, aber was ich ja richtig klasse fand, ich war tatsächlich, also erstmal vielen Dank an McLaren und Lando Norris. Du weißt, ich bin sehr engagiert für die Make-A-Wish Foundation. Und ich habe es tatsächlich, Pirelli hat mir einen Pole Position Award Reifen gespendet für die Make-A-Wish. Und Lando Norris hat ihn unterschrieben. Und dafür musste ich in die Boxengasse gestern, und um den abzuholen, weil nämlich das McLaren Motorhome aufgrund einiger technischer Probleme noch nicht fertig war. Und die Gelegenheit habe ich gleich genutzt und bin tatsächlich mal durch diese Boxengasse spaziert. Und was ich echt hochinteressant fand, war, jedes Team hat intensiv nochmal Boxenstopptraining gemacht, weil das ja hier auch so super eng ist. Ja. Und es musste immer ein Team warten, damit die das Auto über die Box des vorherstehenden Teams anschieben konnten. Und dann konnten die nächsten ihren Practice machen. Aber das Spannendste dabei, finde ich, ist, dass jedes Team inzwischen ganz gewaltig turnt. Ich sag's jetzt mal, turnt. Die machen richtig hartes Workout. Die machen Workout, den Übungen, dann ihre Boxenstopp-Practice, dann wieder Workout, den Übungen. Also das ist ein echt toughes Programm für diese Mechaniker.
Die haben natürlich gerade jetzt an diesem Wochenende bei den Boxenstopps nochmal extra den Incentive, es wirklich schnell hinzukriegen, weil man in Monaco mit diesen Riesenschlitten, mit diesen Straßenkreuzern, die Formel-1-Autos aktuell sind, natürlich noch weniger überholen kann, als man in Monaco überhaupt schon überholen kann. Also quasi überhaupt nicht. Entweder von der Pole losfahren oder versuchen, vielleicht mit einem extrem schnellen Stopp, schneller als die anderen, zumindest an der Box was gut machen zu können. Und auf keinen Fall, das Gegenteil, auf keinen Fall den Boxenstopp zu versaubeuteln und so seinem Fahrer, damals in Valtteri Bottas-Stil, mehrere Plätze zu kosten, weil dann versandet der natürlich direkt hinter dem Vordermann, den er gerade dann vorbei hat ziehen sehen müssen.
Valtteri Bottas ist ein gutes Stichpunkt. Ich schreibe auch für unter anderem für Schweizer Tageszeitung, mache Radio 1 in Zürich. Ich hatte ein sehr schönes Exklusivinterview mit Valtteri, dem wir unter anderem auch über seinen blanken Popo gesprochen haben, den Kalender, den er für November gemacht hat. Und er meinte ganz klar und tiefenentspannt, hey, das ist überhaupt nichts für uns Finnen. Für uns Finnen ist Nacktsein völlig normal. Man sollte stolz auf seinen Körper sein. Ich habe ihn auch angesprochen auf den finnischen ESC-Beitrag, bei dem der Kollege ja auch eher weniger untenrum anhatte. Man hat aber nichts gesehen. Es war sehr interessant gemacht. Und da hat der Valtteri nur ganz frech gegrinst und sagt, ja, so sind wir halt.
Was sagt er denn zu seiner Zukunft? Denn da ist ja gerade jetzt ein ganz neuer Aspekt aufgekommen heute in Monaco, nämlich dass Valtteri Bottas sich um denselben Sitz bewirbt, um den sich auch Carlos Sainz bewirbt, nämlich bei Williams.
Ja, ich habe ja erzählt, dass ich ihn in Imola gesehen habe, wie er nach einem offenbar sehr freundlichen Gespräch mit James Vowles aus dem Williams Motorhome rausgestiefelt ist. Und auch ohne das zu verheimlichen, er hätte ja auch zum Hinterausgang hinten raus können. Nein, das war ganz offen. Und ich habe ihn auch gefragt, was er denn einem Team mitbringt. Und dann sagt er, du, ich bringe die Erfahrung mit, meine Ergebnisse sprechen für mich. Er war sehr gechillt, aber auch sehr selbstbewusst, aber nicht überheblich. Er sagt, meine Ergebnisse sprechen für sich. Man hat gesehen, wenn ich ein gutes Auto habe, dann, dann bin ich auch gut, dann kann ich siegen. Ich bringe Teamgeist, ich bringe Motivation. Natürlich habe ich, als ich von Mercedes zu Sauber kam, auch Informationen gebracht, technischer Natur, hat ein sehr großes technisches Verständnis. Und er hat gesagt, und ich motiviere ein Team, ich kann ein Team weiterbringen. Und ich habe diese Erfahrung und deswegen klang er sehr entspannt, zuversichtlich.
Wobei allerdings natürlich in Carlos Sainz ein erheblicher Gegner erwachsen ist. Wenn der wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, zu Williams zu gehen, dann wäre es, glaube ich, klar, dass Williams Carlos Sainz nimmt, eher als Valtteri Bottas. Glaubst du nicht, dass da was dran ist an dieser Geschichte Sainz zu Williams?
Ich frage mich, warum will Sainz zu Williams, wenn er, und dann wäre ja vielleicht die Chance für Valtteri bei Sauber, sprich Audi, zu bleiben und seine Erfahrung da weiter einzubringen. Ich könnte mir vorstellen, Valtteri und Nico Hülkenberg werden ein richtig cooles Team, auch im Hinblick auf ja, die Pressearbeit und sonstige Aktionen. Aber warum soll ein Carlos Sainz zu Williams wollen, wenn ihn Audi mit der goldenen, in Anführungszeichen, Karotte ködert, wenn er ja tatsächlich auch teilweise Richtung Mercedes geschielt hat? Warum soll er dann zu Williams wollen? Ja, würde mich jetzt wundern, aber desperate vielleicht?
Hat mich auch zuerst gewundert, tatsächlich, aber wenn man sich da mal ein bisschen weiter damit beschäftigt, ist da durchaus Verstand bei dieser Überlegung. Er hat es ja auch tatsächlich bestätigt, offensichtlich, dass er sowohl mit Williams spricht, als auch mit Audi. Und der Hintergedanke ist, glaube ich, ein relativ einfacher. Ich habe in unserem Blog auf der Internetseite pitwalk.de auch schon ein bisschen darüber philosophiert. Erstens, das hast du ja damals in der Geschichte sehr schön rausgearbeitet, möchte ein Carlos Sainz gewollt werden. Er möchte eine gewisse Planungssicherheit und Nestwärme haben. Das braucht er, um schnell zu sein. Die kriegt er bei Williams, die ihn unbedingt haben wollen. Bei Audi kriegt er gesagt, entscheide dich gefälligst jetzt sofort oder gar nicht. Das ist alles andere als Nestwärme. Zweitens aber viel entscheidender ist, bei Williams ist, hat James Vowles jetzt gerade erklärt, unser Auto deswegen, also deren Auto deswegen, um 4,5 bis 5 Zehntel pro Runde zu langsam, weil es einfach übergewichtig ist. Und dieses Übergewicht, geht er davon aus, könne man rauskriegen im Verlauf der nächsten 2, 3 Rennwochenenden. Und dann würde der Williams einen Sprung machen, wenn man die Rechnung zugrunde legt, dass er ins Q2 reinkommt. Dann wäre er auf jeden Fall ein Auto, mit dem Carlos Sainz perspektivisch besser dastünde als mit dem ganz neuen Audi, der mit Sicherheit nicht auf den ersten Blick ein großer Wurf sein wird. Und dann ist ja immer noch die große Frage im Hintergrund, wer kriegt diese neuen Motoren ab 2026 gut hin oder nicht gut hin? Und da geht es ja nicht nur um PS, nicht nur um Hybridsystem, da geht es ja auch um eine Technik, die bis jetzt in der Formel 1 noch gar nicht so richtig verwendet wird, nämlich das gleichzeitige Einspeisen von einem Teil der Leistung des Motors in die Akkus während ganz normaler Fahrt. Das muss man ja im kommenden Jahr machen. Wir haben das Thema schon im übernächsten Jahr natürlich. Wir haben das Thema ja schon mal zu packen gehabt, Inga, dass ich mit Mario Illien telefoniert habe, der mir erzählt hat, so wie es jetzt momentan angedacht ist, das Reglement 2026, da reicht die Rekuperationsleistung über die Bremsen nicht aus, um genug Energie zurückzugewinnen, den Akku so voll zu kriegen, dass das Verhältnis 50-50 zwischen E-Antrieb und Verbrennungsmotor funktionieren kann. Das heißt, ganz klar, du musst andere Wege finden, die Akkus voll zu machen während des Fahrens, als nur über die Bremse die Energie abzufischen. Und das geht über sogenannte Ladepunktverschiebungen. Das heißt, dass du vom Motor einen Teil der Leistung abzwackst in die Akkus. Und wer das am besten schafft, nämlich den Ladepunkt so zu verschieben, dass die Motorleistung gut ist, konstant hoch bleibt und gleichzeitig einen Teil davon quasi zu verzweigen in die Akkus, das ist der Schlüssel für die neuen Motorenregeln ab 2026. Und da hat Mercedes ganz offensichtlich, so ist mein Stand der Dinge, momentan einen klaren technischen Vorsprung. Das heißt, der neue Mercedes-Motor wird besser als der neue Audi-Motor, wird auch besser als der neue Red Bull-Motor. Und Williams fährt dann ja auch einen solchen Mercedes. Und für Sainz ist klar, erste Wahl ist wahrscheinlich Mercedes, 2-Jahres-Vertrag. Kriegt er bei Mercedes nicht, weil die wollen sich den Sitz warm halten für Andrea Kimi Antonelli. Also die nächste Option ist Audi mit einem mit der Perspektive nächstes Jahr schlecht, weil noch sauber und übernächstes Jahr auch noch immer im Aufbau, weil Audi nicht so weit ist als ganzer Neuling, das Team von hinten nach vorne geholt zu haben und den Motor so gut zu haben wie Mercedes. Dann ist die Option Red Bull, schmeißen die Perez raus, geht Verstappen doch, weiß man nicht, kann man nicht drauf warten, sieht eher momentan nach beidem nicht aus, glaube ich. Also ist die nächste Option auf zu Williams mit einem Team, das ganz offensichtlich der Ansicht ist, das Auto ist besser als der Sauber und auch besser als ein Alpha Tauri perspektivisch oder wie der jetzt heißt und kriegt dann langfristig diesen Mercedes-Motor, mit dem man dann noch den nächsten Schritt machen kann. Das ist, glaube ich, die Überlegung, die dahinter steckt, warum es für Sainz reizvoll sein könnte, zu Williams zu gehen.
Wenn ich mir das alles anhöre, dann frage ich mich, wie der arme Carlos sich noch aufs Fahren konzentrieren kann,
Ja.
weil das ist ja irgendwie, er hängt ja richtig in der Luft, der arme Spanier. Und das ist bestimmt nicht einfach. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn du verschiedenste Optionen hast. Es bleibt spannend. Das Ding ist einfach, es hängt alles an diesem Max Verstappen, der ja aber eigentlich gesagt hat, er bleibt, aber dann uneigentlich alle immer noch unken, dass er vielleicht doch nicht bleibt. Ich habe schon das Gefühl, ich habe auch lange mit Dr. Helmut Marko gesprochen in Imola, ich habe das Gefühl, dass sich bei Red Bull die Wogen geglättet haben, dass man gemeinsam sich irgendwie zusammengerauft hat und gesagt hat, hey Leute, wir machen hier Racing, alles andere auf die Seite, wir konzentrieren uns auf das Racing und als solches sind wir in dieser Kombination momentan die stärkste Kraft und lasst uns das weiter nutzen.
Und das werden sie auch
Aber
nächstes Jahr sein.
das Thema ist momentan, genau wie du sagst, momentan schließt nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein. Die Frage ist, was ist dann danach? Und da ist ja dann sozusagen der Motorenname fort. Da ist aber Red Bull Powertrains richtig gefragt. Und das ist die Frage, was die wirklich hinkriegen. Und insofern, ja, der Carlos hängt in der Luft. Im Moment sitzt er im Auto. Im roten Auto. Ja, ich denke, das ist richtig, richtig spannend, weil das zeigt, wie vielschichtig diese ganzen, so wie ein Schachspiel. Eigentlich ist es kein Fahrerkarussell, es ist das Fahrerschachspiel.
Fahrerschach, das ist richtig, ja, das kann man tatsächlich so sagen. Straßenschach an diesem Wochenende, was gerade schon gesagt, Sainz sitzt im roten Auto. Wir haben im letzten Podcast das Thema zu packen gehabt, dass der Red Bull, wenn er mit hoher Bodenfreiheit fährt, nicht so sonderlich unbesiegbar ist, wie er das bei normalen Straßenverhältnissen ist. Hohe Bodenfreiheit ist auch angesagt in Monte Carlo, weil es dort extrem wellig, extrem bumpy ist. Gleichzeitig hat Ferrari nachgerüstet mit einem eindrucksvoll anzuschauenden Heckflügel. Das obere Blatt ragt da fast im 90-Grad-Winkel aus dieser Kurve, aus der Biegung raus. Das Ding hat also richtig viele Abtriebe auf der Hinterachse, mutmaßlich mehr als der Red Bull über den Flügel generieren kann. Auch McLaren hat einen Heckflügel, der allerdings völlig anders ausschaut als jener bei Ferrari, etwas abgeflachter ist. Die beiden Verfolger von Red Bull, die darauf hoffen, dass der Red Bull eben jetzt wieder auf hochhackiger Strecke das Stöckeln anfängt und vielleicht nicht so ohne weiteres zu bändigen ist, gehen aerodynamisch ähnliche, dann aber doch in sich völlig andere Wege. Und beide werden sicherlich darauf bauen, dass sie eben auf dieser ganz besonderen Strecke noch einmal wieder Red Bull und Max Verstappen übertölpeln können.
Ja, also ich denke, es wird spannend, vor allen Dingen wird es spannend zu sehen, was Petrus macht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Also hier die Berge, die Alps maritim sind wolkenverhangen und ich spüre hier gerade so schon die einzelnen Regentropfen. Gestern hat es richtig heftig geschüttet, gedonnert, Gewitter. Es war richtig krass und damit geht natürlich, wird sofort alles hier von der Rennstrecke abgewischt, abgewaschen. Sorry, hier lief gerade jemand vorbei, der ein bisschen Fotobombing machen wollte. Hab's abgewehrt. Ja, es wurde der ganze Grip von der Strecke natürlich abgewaschen, was jedes Mal passiert, wenn es hier regnet. Aber wenn es hier regnet, während die Autos fahren, dann verzeihen die Leitplanken nicht nur keinen Fehler, sondern dann verzeihen die gar nichts, weil es dann richtig rutschig wird. Und dann können wir richtige Überraschungen sehen. Ja? Monaco war schon immer für Überraschungen gut. Ich sage nur, der Sieg von Olivier Panis.
Ja, sind das schnell damals. Über drei Autos im Ziel oder irgendwie sowas. Und er mit seinem Ligier hat gewonnen, der gute Mann aus Grenoble. Hier geht es natürlich maßgeblich darum, wer qualifiziert sich vorne? Wer kann seine ganzen Jetons auf das Qualifying setzen und dann dem Rennen seinen Rhythmus aufdrücken? Denn ihn ja überholen, ich habe es eingangs gesagt, ist fast unmöglich.
Absolut. Wobei, wir haben auch bei Überholen in Monaco fällt mir zum Beispiel ein entfesselter Alexander Wurz ein, der bei in der, damals hieß sie Löws, ich glaube heute heißt es die Fairmont-Kurve, da mal innen durchgestochen ist und da richtig stark war. Also ja, es ist theoretisch unmöglich, aber so wie im Casino, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Trotzdem ist natürlich die Pole alles, auf das du tatsächlich das ganze Rennwochenende drauf ausrichtest zunächst einmal. Und da ist eben die Frage wirklich, kann Ferrari oder McLaren mit einer sehr aggressiven Abstimmung im Qualifying vielleicht sogar einen Teil des Reifenverschleißes opfern fürs Rennen, nur um wirklich diese Pole zu haben und dann notfalls mit nachlassenden Reifen so langsam zu werden, dass der andere dahinter sich zwar aufregt, aber nicht vorbeikommt.
Ich setze auf Nico Hülkenberg. Der ist für mich der Pole-Position-Mann für knifflige Situationen. Und dass der Haas sich breit machen kann, das haben wir ja bei Kevin Magnussen gesehen. Also ich würde es dem Nico wünschen. Das wäre mal cool. Allerdings würde ich auch dem Lando eine Pole wünschen, weil der ja jetzt den Reifen unterschrieben hat.
Und du meinst tatsächlich, dass Hülkenberg das Zeug hätte, da ganz vorne reinzufahren?
Wir haben es in Brasilien ja auch mal gesehen, oder?
Ja, haben wir tatsächlich. Lassen wir uns überraschen und beobachten das Ganze. Du erste Reihe Mitte, wie ich sehe, und ich vom Nürburgring aus, wo wir am Wochenende unsere Gäste haben, die bei uns diese 5x2 Freikarten fürs Nürburgring Classic gewonnen haben. Wer beim Preisausschreiben kein Glück hatte, dem sei die Reise in die Eifel trotzdem empfohlen. Der Regen ist mittlerweile durch hier am Nürburgring und es wird ein Festival des historischen Motorsports mit Vorkriegsboliden sogar, die, wenn man sich die da im alten Fahrerlager anguckt, man sich kaum vorstellen kann, dass die auch mal durch Monaco gefahren sind, solche Wuchtbrummen, wie das sind. Wir hören uns am Montag wieder mit der Nachberichterstattung und deiner Analyse von Monaco. Und jetzt genau, springe ins Hafenbecken. Viel Spaß dabei.
Ich glaube, das Wasser ist nicht ganz so sauber hier im Hafenbecken. Aber hinter dem Hafenbecken, wenn die Yachten da drum sind, wenn die Arbeit getan ist, kann ich tatsächlich ins Meer springen. Das habe ich dir voraus, aber ich habe natürlich keine historischen Boliden. Ich habe mit Eddie Irvines Papa gesprochen, mit Edmund Irvine, und der sagt, er war mit Eddie beim historischen Grand Prix in Monaco und er fand es mega genial. Und man hätte geliebäugelt auch mit dem Nürburgring. Also vielleicht kommt er ja noch zu dir.
Alles klar, ich werde die Augen aufhalten. Bis dann. Wir sehen uns an diesem Wochenende beim Nürburgring Classic, bei diesem Festival des historischen Motorsports in der Eifel. Pitwalk ist mit einem eigenen Stand vertreten im Fahrerlager direkt neben der großen Bühne. Und wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu können. Die nächste Episode von Pitcast hört ihr dann am Montag mit der Analyse des Grand Prix von Monaco mit Inga Stracke und mir. Bis dahin tschüss, hoffentlich bis auf bald am Nürburgring. Wir sehen uns, wir hören uns oder wir lesen voneinander. Bis bald, euer Norbert Okenga. We'll be right back.